Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Aladdin El Mafalani hat nicht nur einen traumschönen Namen, sondern ist auch ein immer bekannter werdender Migrations- und Bildungssoziologe aus Dortmund. Oder in Dortmund lehrt er, ich weiß gar nicht, wo er herkommt. Und er sagt Folgendes: Früher war nicht alles besser als heute, außer vielleicht eins, die Zukunft. Früher war nicht alles besser als heute, außer vielleicht eins, die Zukunft. Ich gehöre zur Generation X. Die Generation vor uns, die Babyboomer, die glaubten mehrheitlich an eine wirklich gute Zukunft. Sie wuchsen nach dem Krieg auf, Wirtschaftswachstum, sozialer Wandel, Zukunftsoptimismus. Soweit ich weiß, waren wir Xer pessimistischer. Wir haben No Future an Häuserwände gesprayt. Ich nicht persönlich, aber manche von uns. Und das haben wir getan im Blick auf den Kalten Krieg und die atomare Bedrohung. Ich würde also mal so sagen, wir glaubten nicht an eine Zukunft, aber wir hatten eigentlich eine. Also ziemlich viel wurde erstmal ziemlich gut. Die Generation Y, die Millennials, also das sind so die in den 80er, 90er Jahren Geborenen, sie seien die Letzten, die noch eine Zukunft haben, so habe ich irgendwo gelesen. Also die werden so bis in die 270er irgendwie leben ungefähr, und der Gedanke scheint zu sein, bis dahin könnte es der Planet noch schaffen. Und vielleicht stimmt das, das ist ja alles jetzt sehr pauschal, was ich sage, ne? Dass man als Millennial so für sich persönlich eigentlich noch eine recht gute Zukunft sieht in unseren Breiten. Also so schlecht sind die Chancen auf selber glücklich werden vielleicht nicht. Die Generation Z, das ist die Generation meiner Töchter, die mir, während sie hier, verbieten würden, irgendwie zu behaupten, was diese Generation denkt. Ich tue es natürlich trotzdem. Deren Zukunftsaussicht prägt sowas wie There is no planet B. Mehrheitlich sehen sie die Zukunft düster. Und ihnen ist in der Regel schon klar, dass das Leben kein Ponyhof ist. Und die Chancen und Möglichkeiten ihrer Großelterngeneration, der Boomer, davon können sie nur träumen. Hauskauf und solche Dinge. Allen Generationen gemeinsam ist, dass wir im Jetzt leben. Und unsere Zukünfte, die mögen verschieden lang sein, aber was derzeit in der Welt geschieht, macht den meisten Menschen aus diesen Generationen in unseren Breiten Sorge oder sogar Angst. Es scheint, als rausche die Welt auf eine Wand zu. Einige von uns betrachten es mit großer Sorge, dass wir offensichtlich nichts anderes zu tun haben bei dieser rauschenden Fahrt auf die Wand zu, als jetzt auch noch den Idioten das Steuer in die Hand zu geben. Die Boomer wachen sozusagen ein bisschen aus ihrem mit so einem Kater aus ihrem Traum auf, dass die Zukunft immer besser wird, und verstehen die Welt nicht mehr so recht. Und die Generation Alpha, die ersten von denen laufen hier schon durch die Gegend, die wird uns wohl irgendwann sagen: Danke für nichts. Das hättet ihr hättet schon ein bisschen umsichtiger leben können, denn für uns ist die Wand jetzt ziemlich nah. So, was machen wir jetzt damit? Man könnte sagen, man könnte einfach die Medien abschalten, also nicht jetzt komplett, sondern für sich persönlich nicht mehr reingucken, viel meditieren, Biogarten anlegen, Welt aussperren, zu sich selbst finden. Man könnte auch sagen, lass uns Abrisspartys feiern. Also die Welt geht unter, aber das Leben ist schön. So, lass noch mal krachen. Man könnte auch sagen, ah, jetzt komm, Kopf hoch, jede Krise ist eine Chance, das wird schon. Oder man könnte sagen, auf in den Kampf, Tod dem Faschismus, es lebe die Revolution. Wir packen jetzt was an, wir tun was und durchbrechen diese Wand hier. Wie gehen wir in die Zukunft und gibt es überhaupt eine? Ich schreibe heute wenig Worte aus. Z steht für Zukunft, ja. Gibt es überhaupt eine? Wir sind ja am Ende des Markus-Evangeliums und diese Geschichte des Jesus von Nazareth ist also jetzt in diesem Buch auserzählt und gleichzeitig geht's am Ende des Buches ja jetzt erst los in die Zukunft. Markus, ich fasse das nochmal zusammen, hat in einem atemberaubenden Tempo die Story dieses Handwerkers Jesus von Nazareth erzählt, der Weltenretter wurde. Also Markus erzählt die Story dieses Handwerkers. Der Weltenretter wurde, er tut das quasi ohne Punkt und Komma, so ist der Stil des Markus-Evangeliums. Da wird dir eigentlich nie langweilig. Und dann am Ende dieses Lebens geschieht allerdings, was sich schon am Anfang des Lebens bei Markus ankündigt. Jesus wird getötet, aber an Ostern eröffnet sich eine neue Zukunft. Das soll jetzt mal hier einfach ein Kreis und gelb, denn Auferstehung. Also am Ende überwindet dieser Jesus diesen Tod. So. Ich lese gleich die Sätze vor, die Markus ganz am Ende seines Markus-Evangeliums, die da stehen. Markus 16, 9 bis 20. Jetzt spoilere ich schon mal. Diese Sätze hat Markus oder wer, wie immer er hieß, nie geschrieben. Also das hier soll der Schluss des Markus-Evangeliums sein. Die Forschung ist sich ziemlich sicher, dass diese letzten 12 Verse nicht von Markus selbst sind, denn sehr bedeutende alte Handschriften kennen die gar nicht. Der ursprüngliche Markus-Schluss, wenn es ihn gegeben hat, ist entweder verloren gegangen, dann müsste er aber sehr, sehr früh verloren gegangen sein, wo es noch nicht viele Abschriften gab. Oder Markus hat in Vers 8 extra mit so einem Cliffhanger aufgehört. Die Story endet ja so, dass da Frauen zum Grab kommen, dass Jesus nicht da ist, sie finden das leer vor, aber ein Engel sagt ihnen, Jesus sei auferstanden und sie sollen das den Freunden sagen. Und dann steht in Vers 8, da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon, sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas, so sehr fürchteten sie sich. Fertig. Ich fände diesen Schluss ja großartig. Es spricht auch viel dafür, dass das tatsächlich der Schluss ist, also mit so einem Cliffhanger zu enden. Also finde ich schon super. Aber irgendjemand im späten ersten oder zweiten Jahrhundert, man weiß nicht, wann das geschrieben wurde, fand das jetzt nicht so gut. So. Und fand, so soll die Geschichte jetzt echt enden? So zittrig? So sollen wir jetzt in die Zukunft gehen? Mit der vagen Hoffnung, dass Jesus auferstanden ist? Ja, das wird da gesagt. Aber er zeigt sich nicht mehr. Auch keine Himmelfahrt. Kommt da alles nicht vor. Also mit so einer verängstigt vagen Hoffnung willst du uns jetzt hier in die Zukunft lassen. Und deshalb hat jemand einen Schluss geschrieben. Und dieser jemand kannte die anderen drei Evangelien ziemlich gut, die ja später als Markus geschrieben wurden, aber die es jetzt schon gibt. Und er baut aus ihnen einen eigenen Schluss. So die Theorie, die nicht ganz weit hergeholt ist. Und dieser Schluss sieht weniger rasant aus, als das Markus-Evangelium sonst erzählt, aber es hat es in sich. Und cool ist, man hört, wenn man diesen Schluss liest, sozusagen so ein bisschen rein in die Kirche, sagen wir mal, die nicht mehr ganz so junge Kirche des, ich rate jetzt einfach mal, 130 nach Christus. Man weiß, wie gesagt, nicht, wann das war. Ja? Aber du hörst so ein bisschen da rein. Wenn du das hier liest, kriegst du mit, was ist eigentlich damals wichtig? Was findet jemand, muss jetzt noch gesagt werden zum Schluss? Und ich finde den Schluss deshalb toll, weil er Zukunft eröffnet. Ich hoffe, ihr könnt es gleich nachvollziehen. So, jetzt lese ich ihn vor. Früh am ersten Wochentag war Jesus vom Tod auferstanden. Zuerst zeigte er sich Maria aus Magdala. Ja, jetzt zeigt er sich. Das geht doch. Die er von 7 Dämonen befreit hatte. Das passt jetzt nicht so richtig gut zu dem Vers 8, denn erstens weiß man längst, wer Maria von Magdala ist. Sie wurde schon mehrmals vorgestellt. Da waren eigentlich 2 Frauen am Grab, jetzt plötzlich nur noch eine. Aber gut. Das Johannesevangelium erzählt halt genau das so. Sowas Ähnliches. Also aber eine Frau, Maria, die dann sieht. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es denen, die bei ihm gewesen waren, die jetzt trauerten und weinten. Die konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Danach zeigte sich Jesus 2 Jüngern. Er kam in fremder Gestalt zu ihnen, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Manche denken jetzt, ach, kenne ich, Emmaus-Jünger, Lukas. So, ja. Da kehrten sie um und erzählten es auch den anderen. Auch den beiden glaubten sie nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern, als sie gerade beim Essen zu Tisch lagen. Er warf ihnen vor, dass sie nicht geglaubt hatten und uneinsichtig gewesen waren. Davon lesen wir übrigens nur bei Markus. Also nur hier, dass da ein Vorwurf gibt. Denn sie wollten denen nicht glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Jesus sagte zu den 11 Jüngern, geht in die ganze Welt hinaus, verkündet allen Menschen die gute Nachricht. Wer glaubt und sich taufen lässt, den wird Gott retten. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. An folgenden Zeichen sind die Menschen zu erkennen, die an mich glauben. Und jetzt wird's wild. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie mit bloßen Händen Schlangen anfassen und tödliches Gift trinken, kann ihnen nichts passieren. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund. Nachdem Jesus der Herr das zu den 11 Jüngern gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen. Er setzte sich an die rechte Seite Gottes. Die 11 Jünger zogen los und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr war mit ihnen am Werk und bestätigte ihre Worte durch viele wunderbare Zeichen. So, das war das hier. Jetzt schauen wir kurz, was will dieser Text betonen? Also was scheint einem Menschen, mehreren vielleicht auch, in dieser jungen Kirche wichtig zu sein? Was betont er, wenn man ihn ein bisschen mit den anderen Schlüssen vergleicht? Also, sehr auffällig der Unglaube der Jünger. Jesus zeigt sich Maria Magdalena, sie sagt es denen, die glauben nicht. Er zeigt sich den 2 anderen, sie sagt es ihnen, die sagen es ihnen, sie glauben nicht. Und dann zeigt er sich den 11. Also wenn man das liest, dann könnte man denken, der zeigt sich den 11, aber es sind die 11. Die 11, ja. Den zeigt er sich. Und jetzt glauben sie, aber jetzt bekommen sie auch eine Ansage. Und das ist in keinem anderen Evangelium zu lesen, dass hier so eine Kritik kommt. Das scheint also hier in der jungen Kirche, nicht mehr ganz so jungen Kirche, als dieser Text entstand, ein Ding gewesen zu sein. Unglaube, obwohl doch glaubhaft bezeugt wird, dass dieser Jesus auferstanden ist. Unglaube wird getadelt, weil Unglaube bremst, nimmt Zukunft. Das Zweite, was der Text sagt, das habe ich hier hingeschrieben, weil das auch der Titel dieser Predigt war, Kirche, ihr habt einen Auftrag. Jesus gibt seinen Freunden den Auftrag, die ganze Schöpfung, ich habe vorhin vorgelesen Menschheit, aber eigentlich steht da das Wort Schöpfung, also eigentlich noch mehr als nur der Menschheit, die Botschaft von der Auferstehung zu verkündigen. Sie auch damit zu retten, denn das ist auch nötig irgendwie. Da ist auch von einem Urteil die Rede. Also man könnte jetzt vielleicht sagen, hey hier, ihr Christen des 2. Jahrhunderts, was ihr glaubt und lebt, ist bedeutsam. Das ist wichtig für den Kosmos, für die Welt. So, und dann beschreibt dieser Text drittens diese Dynamik, die ja so ein bisschen atemberaubend ist. Also die Dynamik, die losgeht, wenn jetzt statt Unglaube Glaube da ist und diese Freunde jetzt tatsächlich den Auftrag Jesu weiterführen. Und da passiert als erstes, ich habe das jetzt versucht in 4 Symbole, Dämonen werden irgendwie verjagt. So, dann Sprachbarrieren, also irgendwie sowas wie Sprachbarrieren fallen. Schlangen und Gift verliert tödliche Wirkung. So, und was war das letzte? Glaube bekommt heilende Kräfte, naja, machen wir Blume. Also so, da wird irgendwie was gesund oder so. Diese Dinge beschreiben, machen diese Dynamik aus, die da entsteht. Und das ist ja schon alles ziemlich ungewöhnlich. Also das mit den Schlangen ist sowieso ungewöhnlich. Also warum jetzt ausgerechnet, was ist jetzt mit den Schlangen? Man könnte, vielleicht denkt der Schreiber an Paulus, von dem so etwas erzählt wird. Aber jetzt Dämonen, Sprachenwunder und Heilung ist jetzt ja auch nichts, was in unserem Alltag hier so ständig vorkommt. Das ist ja nichts Übliches. So. Und man fragt sich ja ein bisschen, gibt es eigentlich eine Brücke von dem hier zu unserer Welt, in der wir heute leben? So fremdheitlich das sein mag, oh ja, da gibt's eine Brücke. Und ich hoffe, ich kann diese Brücke euch irgendwie so ein bisschen deutlich machen. Ich fange nochmal mit den zweien an, aber wichtig ist mir nachher das hier. Also, die Sache mit dem Unglauben, über den sich dieser Text beschwert. Positiv könnte man ja sagen, der christliche Glaube lebt von der Überzeugung, dass Christus auferstanden ist. Das nicht zu glauben mag sehr verständlich sein, aber dann hat die Kirche keine echte Botschaft mehr. Menschen wären zurückgeworfen auf das, was wir selber so hinkriegen für die Zukunft. Und das ist auch nicht wenig, wir kriegen nicht wenig hin, da muss man nicht gleich verzweifeln, aber auf Jesus Christus hoffen kann man dann nicht mehr, denn der hätte sich erledigt und seine Idee vom anbrechenden Reich Gottes weitgehend auch. Wenn er aber lebt und man das glauben kann, was bedeutet das dann für unsere Zukunft? Das zweite, der Auftrag der Kirche, wir sind das ja irgendwie gewohnt, aber man könnte das ja auch ganz anders denken. Also Gott setzt auf Jüngerinnen und Jünger und damit auch auf so Leute wie uns. Ob das eine gute Idee ist, aber es wäre ja auch eigentlich anders möglich. Ne? Die Geschichte hätte ja auch so enden können, dass Jesus aufersteht irgendwie und dass Gott dann irgendwie so nach und nach die Welt verwandelt, aufblühen lässt. Wieso nach dem Winter kommt jetzt der Frühling? Es hat begonnen mit der Auferstehung, jetzt wird alles grün oder so. Nee, irgendwie nicht. Will er offensichtlich nicht, sondern Menschen sollen da weitermachen oder mit dem weitermachen, was Jesus begonnen hatte. Gott setzt in gewisser Weise auf Menschen. So, und jetzt, das ist das Zweite, und jetzt diese Dynamik hier. Ich konzentriere mich eigenmächtig auf nur eine Sache dieser vier Dinge, nämlich dieses hier. Weil ich finde, das ist der Punkt, an dem man am meisten denkt, also ich lese nochmal vor, sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Also das hole ich jetzt mal hier zu uns. Relativ lange in meinem Leben konnte ich mit so einem Satz und Ähnlichem nichts anfangen. Also abgesehen von ein paar Episoden als Teenager, da haben mir solche Sätze und Ähnliche Angst gemacht. Aber später konnte ich sie sozusagen so, wie sie dastehen, nicht so wirklich ernst nehmen. Vielleicht geht's dir ganz anders. Vielleicht hast du keine Schwierigkeit, die Welt so zu denken, bevölkert von Engeln und Dämonen. Und es gibt auch Kulturkreise in unserer Zeit, für die das jetzt die Vorstellung von Geistern zum Beispiel ganz normal ist. So, ich will heute aber mal versuchen, den Text zu übersetzen oder so über Dämonen, es geht heute um Dämonen, so über sie zu sprechen, dass du, wenn das nicht deine Vorstellungswelt ist, dennoch was damit anfangen kannst. Ich kann mittlerweile was damit anfangen. Mein Ziel ist sogar, dass du am Ende mit einer Leichtigkeit, mit einer Zukunft und Zuversicht nach Hause gehst, egal welcher Generation du angehörst. Ich habe übrigens vorhin geguckt, wie die hier vorher heißen noch. Ich glaube, niemand ist da, aber das ist irgendwie die Silent Generation, die irgendwie im Krieg, den Krieg noch miterlebt haben. Also, stellen wir uns jetzt vor, ein Mensch aus der biblischen Zeit müsste uns erklären, was Dämonen sind, aber er müsste es in unserer Begriffswelt tun und unserer Vorstellungswelt heute. Wie würde er das machen? Also wahrscheinlich würde er sagen, gut, was kann man über Dämonen sagen? In irgendeiner Weise sind es überpersönliche Kräfte, die der Mensch selbst nicht in den Griff bekommt, deren Macht wir unterlegen sind. Paulus nennt sie Mächte und Gewalten. Überpersönliche Macht. Und man kann auch noch über sie sagen, diese Mächte brauchen immer einen natürlichen Träger. Also um zu agieren. Also wenn die laut werden, dann schreit ein Mensch. Wenn so oder Gewalt, dann eskaliert in einer Gruppe eskaliert Gewalt. So üben sie Gewalt aus oder so. Oder dann verdüstert sich eine Regierung zu einer Diktatur. Also diese Mächte brauchen irgendwie immer Diesseitiges, Materielles, Natürliches, um zu agieren. Und drittens, sie sind immer böse, destruktiv, lebensfeindlich. Es geht diesen Mächten, daran kann man sie vielleicht auch erkennen, um niemand anders als um sich selbst. Und dafür werden Geschöpfe missbraucht, belogen, aufgezehrt letztlich. Auch und gerade die, die sich durch diese Macht oder diese Mächte selbst eine Zeit lang zu größerer Kraft aufschwingen. Jetzt habe ich das so beschrieben. Könntest du jetzt schon etwas mehr damit anfangen? Es gibt einen Theologen, und da hat ein Buch geschrieben, Walter Wink, wie das Buch heißt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, von der Verwandlung der Mächte oder so ähnlich. Das hat mir geholfen, die Vorstellung solcher Mächte besser zu fassen. Und er sagt es so: Im Grunde hat doch alles eine spirituelle Seite. Außer du denkst die Welt jetzt wirklich rein materialistisch. Aber sonst hat alles eine spirituelle Seite. Also Materielles und Geistiges ist ineinander verwoben. Das klingt sehr esoterisch, er meint es nicht so. Sagen wir mal, blau wäre jetzt sozusagen einfach das Materielle, das, was du sehen kannst. So. Und da drin verwoben ist, ist etwas Geistiges. Nicht so einfach, das eine ist die Rückseite des anderen, sondern das ist so ein bisschen ineinander verquirlt. Also ich mache das mal praktisch. Jeder Fußballverein besteht blau aus Spielerinnen und Spielern, im Wesentlichen Spielerinnen oder Spielern, ein Verein hat ja beide Mannschaften, also so aus dem Rasen, den Umkleiden, dem Mannschaftswappen, so den Vereinsfarben. Aber jede Fußballmannschaft hat auch auch eine Art eigenen Spirit. Das würde ja jetzt der Schalke-Fan dem München-Fan schon sagen. Das ist ein ganz anderer Spirit, in dem wir unterwegs sind. Also so, jede Firma hat ein eigenes Betriebsklima. Jedes Hotel wird in einem bestimmten Geist geführt. Du könntest das, also diese spirituelle Seite auch, das lese ich jetzt ab, kollektive Persönlichkeit einer Institution nennen. Ja, also alle Systeme, alles, haben beides. Sie sind menschlich und geistlich gleichzeitig. Sie haben Menschen, Strukturen, Gebäude und so weiter. Ohne diese Menschen, Strukturen und Gebäude gäbe es die spirituelle Seite nicht. Aber die spirituelle Seite, der Geist einer Sache, ist auch irgendwie mehr als einfach nur die Summe aus Menschen, Strukturen und Gebäuden und Zielen oder was auch immer. Also das gilt auch für Kirche. Wenn wir hier Kirche leben, dann gehört alles dazu. Das Äußerliche wären die Steine, aus denen dieses Gewölbe hier gebaut wird und die Kaffeesorte, die wir da draußen haben und die Persönlichkeiten, die hier sitzen und was unsere Geschichten sind und die Netzwerke, die wir außerhalb dieser Kirche haben und unsere App und alles Mögliche, die Mikros hier. So, aus all dem formt sich ein Geist, in dem all das hier geschieht. Und den erleben wir, wenn wir hier sind. Und der macht was mit uns, denn diese spirituelle Seite, sagt er, hat Macht. Also die Atmosphäre eines Wohnviertels, wenn du umziehst, die kann dich aufblühen lassen oder bedrücken. Oder die Lernkultur einer Schulklasse, die kann dir über Jahre das Gefühl geben, ein Loser zu sein, oder sie schickt dich mit Mut in dein Leben. Und ich spoilere jetzt mal, Einzelne können manchmal unheimlich viel an der Atmosphäre ändern. Also eine gute Lehrerin reicht vielleicht. So, und wo immer diese Geister verschiedenster Systeme und Kollektive nicht mehr dem Wohl der Menschen dienen oder der Schöpfung, wo sie nicht mehr fördern, nicht mehr schützen, nicht mehr beleben, nicht mehr aufrichten, nicht mehr heilen, nicht mehr erleichtern oder was, wo immer sie mutieren zu Systemen, denen es letztlich nur um sich selbst geht, also zu Systemen, die dann ausnutzen, krank machen, ausbeuten, klein halten, manipulieren, Angst und Lüge verbreiten und so, wo sich sozusagen der Geist, die Geister um ihrer selbst willen verselbstständigen, da werden aus Engeln Dämonen. So, da werden sie zu destruktiven Mächten, denen wir oftmals nicht mehr Herr werden. Und du kannst gar nicht mehr einen Einzelnen festmachen, der dann daran schuld ist, sondern das Kollektiv wird mitgerissen. Und dann geschehen Dinge in unseren Familien oder in der Weltpolitik, die die meisten eigentlich gar nicht wollen. Aber wir haben dann doch gemeinsam irgendwie dazu beigetragen, dass sie passieren. Denn wir konnten uns der Macht des Kollektivs nicht entziehen. So, und dann, damit sind wir bei den düsteren Aussichten vom Anfang, über die ältere Generation die Kopf schüttelt und die Jüngeren resignieren lässt oder wütend macht. Dieser Text aber, dieser Markus-Schluss, von dem jemand meinte, den muss man noch da dranhängen und vielleicht hatte er recht, der sagt, Dämonen kann man verjagen. Dämonen kann man verjagen. Ihr seid denen nicht ausgeliefert. Sie haben nur so viel Macht, wie ihr ihnen Glauben gebt. Und wenn ihr Auferstehung glaubt, dann kann man Dämonen verjagen. Darum liegt im Glauben an Christus Hoffnung. Also der Glaube bedeutet, dass Jesus den Tod überwunden hat, auferstanden ist. Und diese Erfahrung, so versucht dieser Schreiber hier zu sagen, die hat Menschen derart elektrisiert, dass sehr ungewöhnliche Dinge möglich werden. Er sagt ja, Glaubende erkennt man daran, also das ist ja schon, man erkennt sie daran, dass sie Dämonen vertreiben. Und das bedeutet jetzt nicht, ich glaube, das müsste euch jetzt klar geworden sein, ne, dass ihr euch jetzt zum Exorzismus-Workshop anmeldet oder so, sondern hier wird ja gesagt, diese Hoffnungsenergie von Glauben, das ist fast eine automatische, befreiende, heilende, die macht, die setzt automatisch heilende, befreiende Kräfte frei im Umfeld der Glaubenden. So, und dafür will ich jetzt zum Schluss nochmal fragen, wie denkt Markus denn Glauben? Was ist das bei ihm eigentlich? Und das ist jetzt nicht so was anderes als bei den anderen Evangelisten, natürlich nicht. Aber bei Markus kommt stark raus, es bedeutet das Vertrauen darauf, dass das Reich Gottes tatsächlich kommt. Das ist das, was Jesus predigte, das Reich Gottes ist nah. Es bedeutet das Vertrauen darauf, dass das Reich Gottes tatsächlich kommt. Ich schreibe das Wort hier nochmal hin. Glaube. Schreiben wir Glaubende. Und das Vertrauen darauf, dass das tatsächlich kommt. So wie es Jesus von Nazareth predigte. Es ist das tiefe Beseeltsein von dieser Zukunftsfantasie. Das Wort habe ich bei jemandem geklaut, dessen Buch ich gerade lese. Also jedenfalls das Wort Fantasie. Aber ich finde das unheimlich schön. Denn wir können natürlich nicht wissen, dass das kommt. Aber du kannst es dir vorstellen. Und du kannst es dir so vorstellen, so imaginieren, dass du es glauben kannst. Du kannst es glauben. Oder andersrum, der Glaube löst in dir diese Fantasie aus. So, dass diese Welt eine Erlöste sein wird. Von allem, was sie knechtet. Glauben bedeutet, so beglückt zu sein darüber, dass das in der Auferstehung Jesu Christi eigentlich schon geschehen ist. Dass du daraus lebst. Das heißt, Glaube bedeutet immer, in einer Welt mit einer Zukunft zu leben. Und jetzt schon so zu handeln, wie man in dieser Zukunft handeln wird. Stell dir eine Welt vor, in der ein Staat oder ein Dorf oder eine Partei oder wie groß oder klein du das denken willst, da gibt es eine kritische Masse von Leuten, die glauben, dass die Welt eine Zukunft hat, weil Gott sie bringt. Vielleicht gibt es auch ein paar, die sagen, ja, Gott weiß jetzt nicht, aber ich lasse mich fragen. Ich glaube das auch. Stell dir vor, eine kritische Masse von Leuten, die Hoffnung haben, was das ändern kann. Wie viele Geister das vertreiben könnte. Wie viele Dämonen der Nacht im hellen Tageslicht weichen würden. In welchem Geist würden Menschen Politik machen, wenn sie glauben, eines Tages wird diese Welt grün sein? Das war jetzt kein politisches Statement. Eines Tages wird diese Welt blühen. So, oder in welchem Spirit Kinder Schule erleben würden, wenn wir glauben, es gibt Zukunft, natürlich. oder in welcher Philosophie wir Handel treiben würden oder wir Pflegeheime bauen würden oder Chefs wären oder Angestellte. Wenn du glauben könntest, dass niemand letztlich etwas wirklich Schlimmes zu befürchten hat, aufs Ganze gesehen. Weil Gott diese Welt liebt. Welche Dämonen würde das aus unseren Nächten vertreiben? An folgenden Zeichen sind die Menschen zu erkennen, die an mich glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie mit bloßen Händen Schlangen anfassen und tödliches Gift trinken, wird ihnen nichts passieren. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Jetzt mache ich noch zwei Nachsätze, dann bin ich fertig. Das erste, was ich dachte, die Rede von Dämonen, so unzeitgemäß, die mir zumindest vorkommt. Obwohl wir ja manchmal, wenn wir in wirklich verzweifelten Situationen sind, dann greifen wir auf die Sprache zurück. Dann nennen wir sowas zum Beispiel einen Teufelskreis. Aber so unzeitgemäß die sein mag, ein Vorteil könnte in dieser Vorstellung noch liegen. Und den dachte ich, den benenne ich nochmal. Sie könnte uns nämlich helfen zu unterscheiden zwischen den Menschen, die Böses tun, und dem Bösen, das sie reitet. Und das könnte Gnade auslösen bei uns. Also es könnte uns davor bewahren, nämlich Mitmenschen zu verteufeln, wenn wir um die Teufel wissen, die uns manchmal treiben. Das war das eine. Und das zweite, hier steht nicht, dass es mit dieser guten Dynamik immer so ist. Also einmal bei dem Gifttrinken, da denkt man, das kannst du jetzt reinkippen und was, und das passiert nie was. Aber also es steht ja nicht, das ist immer so. Alle Dämonen werden ausgetrieben, alle Menschen werden gesund so. Und ich dachte, zum Glück steht das nicht da, denn sonst wüssten wir ja jetzt schon, dass das eine leere Versprechung ist. Wir wissen ja, wie die Welt aussieht. Menschen mit Zukunftshoffnung vertreiben also nicht alle Dämonen. Der Text verkündet keinen Zukunftsoptimismus in dem Sinne, dass das hier alles Quatsch ist und da muss man sich keine Gedanken machen. Als ob unsere Sorgen letztlich unbegründet wären. Aber gerade wenn jetzt im Moment viele dunkle Geister durch viele Köpfe flattern, dann brauchen wir Leute, die darauf vertrauen, dass Gott am Ende alles erlöst. Und die deshalb hier und heute den ein oder anderen Dämonen durch ihre Hoffnung vertreiben. So, das war das letzte Mal Hotel Matze. Markus, Hotel Markus. Ich würde mal so sagen, also, wie sagt man im Hotel, danke für Ihren Aufenthalt bei uns.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.